Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Guten Abend zu einem Kunstradio live aus dem Wiener Funkhaus begrüßt Sie Elisabeth Zimmermann. Im großen Hörspielstudio hat die vielseitige Künstlerin, Kuratorin und Organisatorin Reni Hofmüller gemeinsam mit den Tonmeistern Martin Leitner und Jakob Jedletzberger ihre Resonating Sculpture 2 zwischen zwei voll ausgefahrenen Studiogalgen aufgespannt. Resonating Sculptures sind mittlerweile zwei Antennen aus feinem, weißem Stoff, die jeweils von Kupferbändern durchzogen sind. Wie es zu den Bändern kam, wird Reni Hofmüller zwischen ihren zwei Sets in einem Live-Studio-Gespräch erzählen. Eine Inspirationsquelle für Resonating Sculptures findet sich jedenfalls in Hofmüllers früher Faszination für die Piratenradio- und Funkszene. In dieser Szene wurden einfache Alufolienstreifen auf Zeltplanen aufgeklebt, um eine mobile Sendeantenne zu bauen. Diese ließ sich zum Beispiel zwischen Bäumen aufspannen. Reni Hofmüllers Resonating Sculptures sind Empfangsantennen. Mit ihren Antennenobjekten fängt die Künstlerin Signale aus diversen Mikro- und Makrofrequenzbereichen ein. Manches Mal füllt sich der Raum mit leisem Knistern und schon im nächsten Moment füllt sich der Raum mit lauten Sounds. Für ihre heutige Live-Antennen-Radio-Performance verwendet Hofmüller eine Software, mit der sie die diversen Frequenzbänder mit Hilfe ihrer großen Empfängerantenne durchstöbern wird. Welche Frequenzbereiche Design werden, hängt auch von den Empfangsmöglichkeiten im Hörspielstudio RP4 des Wiener Funkhauses ab. Lassen Sie sich überraschen. Resonating Sculpture 2 von Reni Hofmüller, live aus dem Hörspielstudio des Wiener Funkhauses.
Thank you.
Resonating Sculpture 2 von Reni Hofmüller live aus dem Wiener Funkhaus. Guten Abend, Reni Hofmüller. Danke für Ihr erstes Set mit der großen Antenne.
Ja, guten Abend auch von mir. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht eine kleine Beschreibung. Wir sitzen hier im großen Hörspielstudio. Das Hörspielstudio besteht aus mehreren Studios. Hier im großen Studio haben wir drei Treppen, eine aus Stein, Holz und eine aus Metall. Das ist auch deshalb, wenn man hier Aufnahmen macht, die Materialien klingen alle ganz anders, wenn man die Treppen rauf und runter geht. Der Raum ist circa 5 Meter hoch und hier werden neben Hörspiel, Feature, Produktionen auch oft Live-Kunstradiosendungen gemacht. Und heute haben wir die Gelegenheit ergriffen, Reni Hofmüller und ihre große Antenne hierher einzuladen. Und die große Antenne wurde auf zwei großen Studiogalgen, also die sind auf volle Länge ausgefahren, aufgehängt. Und Reni Hofmüller, vielleicht können Sie ein bisschen erklären den Hörern und Hörerinnen, wie die Antenne funktioniert und ja, wie man sich das vorstellen kann, auch wie sie die Frequenzen finden und so weiter.
Ja, ich werde es versuchen. Also es ist so, ich beschäftige mich schon sehr lang mit Frequenzen, mit Antennen, mit Empfangen und Senden in den verschiedensten Formen. Ich liebe Radio, habe vor einigen Jahren auch die Amateurfunkprüfung abgelegt. Also ich darf auch senden, nicht nur empfangen. Und habe in dieser Zeit, aber auch schon früher immer wieder mal mich damit beschäftigt, Antennen selbst zu bauen. Und basieren ja auf einem ganz einfachen, oder einfach weiß ich gar nicht, aber sie basieren einfach auf diesem physikalischen Prinzip, dass diese Wellenlänge, die man empfangen will, also dass die Antenne dieser Wellenlänge entsprechen muss in einer bestimmten physikalischen Eigenschaft, das heißt in der Größe. Das heißt, man kann das berechnen, man weiß genau, okay, wenn man die und die Frequenz, also zum Beispiel 91,2, wenn man das empfangen will, dann braucht man eine Antenne in dieser und jener Form und dann geht das. Und habe eine Zeit lang eben solche Antennen gebaut, bis ich dann zum Schluss gekommen bin, dass das eigentlich, also für mich zumindest nicht so reizvoll ist, weil das sind Antennen, die es ohnehin schon gibt, die kann man auch kaufen. Die sind definitiv, wenn man sie kauft, besser als die, die ich selber baue, weil meine rauschen viel mehr und ich bin jetzt da nicht so eine Perfektionistin. Und habe mich dann entschieden, mich einer anderen Form von Antennenbau zuzuwenden, nämlich ich habe versucht, dieses Prinzip ein bisschen umzukehren. Also normalerweise ist es auch so, man baut eine Antenne, um eine bestimmte Frequenz zu empfangen, von der man weiß oder vermutet, dass man ein bestimmtes Signal empfängt. Ja? Also eben zum Beispiel Radio. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich diese Form völlig verändert habe. Die Antenne, die ich mitgebracht habe, die basiert auf meinen Handlinien, auf den Linien meiner linken Hand. Und die ist sehr viel größer als meine Hand. Das ist 4,5 mal 5 Meter. Ist aber bei weitem jetzt nicht so schwer, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern ist ganz leicht und luftig, ganz zart und fragil, schon sehr groß, auch in gewisser Weise ein bisschen beeindruckend, aber ist eben ganz leicht, weil es auf so einem Tüllstoff aufgebracht ist und das, was drauf aufgebracht ist, sind kupferbeschichtete Klebestreifen. Das ist so wie Dixo mit Kupfer. Und das heißt, diese Streifen, die leiten.
Und die Antenne hat circa 2 Kilo.
Genau, also eigentlich wahrscheinlich sogar noch weniger. 1,5, würde ich schätzen. Und das Schwerste dran ist eigentlich das Kabel, das dran gelötet ist.
Und von den Empfangsantennen gibt es ja mittlerweile 2 Stück. Und auch die zweite Antenne, die ist ein bisschen kleiner, die folgt auch der rechten Hand, also den Handlinien Ihrer rechten Hand, auch mit Kupferbändern. Und wie hatten Sie ursprünglich die Idee zu diesen Kupferbandbändern? Woher kommt das?
Also es gibt 2 Quellen. Ja. Das eine ist das, dass in dieser Piratenradiozeit, und das war in Österreich, war das so in den 1990ern, die Leute, die das gemacht haben, die Antennen, die sie gebaut haben, weil das eben sehr mobil sein sollte und auch leicht, nach einem ganz einfachen Prinzip gebaut haben, eben physikalisch muss es korrekt sein für die richtige Frequenz, und die haben Alustreifen auf eine Zeltplane geklebt. Das ist im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche, was ich jetzt mache. Also das ist einfach eine sehr einfache Möglichkeit, wie man technisch doch relativ gut eigentlich eine Sende- und Empfangsantenne bauen kann. Das war die eine Inspirationsquelle, und die andere, das hat dann mit den Handlinien zu tun, war eine Begegnung mit einer Künstlerin aus Graz, Irmi Schaumberger, die leider schon verstorben ist, die über einen langen Zeitraum Handlinien von Personen nachgezeichnet hat und das fotografiert hat und daraus dann, die war Keramikkünstlerin und hat dann wunderschöne, so sehr vielen einzelnen Teilen, aber sehr große Arbeit geschaffen, die geheißen hat Netzwerk. Und ich war eingeladen, ein neues Werk zu machen und habe am Tag, bevor ich, also am gleichen Tag, eben Irmi Schamberger besucht. Sie zeichnet die Linien meiner Hand nach. Und nachdem das ja auch also eine Struktur ist, die verschiedene Verbindungsstellen hat, die ganz was, also eben so was Vernetztes hat, war für mich dann plötzlich einfach klar, okay, das wird die Form der Antenne und dann eben der Antennen.
Was ja spannend ist, ist auch, dass ja die Ursprungs-Resonating Sculpture 1, kann man wahrscheinlich sagen, ist ja 2012 entstanden, während des ORF-Musikprotokoll-Festivals im steirischen Herbst. Aber da war die Ursprungsantenne ja eine ganz fixe Skulptur.
Ja, das war das Lichtschwert von Hartmut Skerbisch. Das ist eine wunderschöne Skulptur, die in Graz neben der Oper steht. Also eine Zeit lang ist sie ja vor der Oper gestanden, dann musste sie umziehen, jetzt steht sie eben neben der Oper. Die schaut so aus wie die Freiheitsstatue, trägt aber eben in ihrer rechten Hand eben keine Fackel, sondern ein Schwert. Und das geht zurück auf Franz Kafka, die Erzählung Amerika, wo der Reisende zu Beginn der Geschichte, der kommt mit dem Boot nach New York und sieht die Freiheitsstatue und sieht aber eben nicht die Torch, also die Fackel, das Licht sozusagen, sondern das kämpferische Schwert. Und deshalb hat man Skerbisch gebaut und wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich fantastisch und das wäre eben total toll, das tatsächlich als Antenne verwenden zu können. Und habe dann mit ein paar von meinen Kollegen aus dem Amateurfunkbereich das tatsächlich geschafft und zu viert haben wir dann ein Konzert fürs Musikprotokoll geschaffen, wo wir mit der Antenne aus der Skulptur eine Antenne gemacht haben, wo das wiederum so war, zu sagen, das ist vielleicht jetzt technisch gesehen nicht perfekt, der Rauschfaktor ist wahrscheinlich wesentlich höher, aber gleichzeitig ist es eben so, dass man dadurch Dinge erreichen kann und auch Klänge erzeugen kann, die man vielleicht mit einer anderen Antenne nicht erzeugen könnte. Und da gibt es auch eine Verbindung zum Kunstradio. Wir haben nämlich die das gehört haben, gebeten, dass sie das aufnehmen und zurückschicken. Da gab es ein Interface im Netz, das wir da programmiert haben. Und aus den Antworten habe ich dann eine Kunstradiosendung gestaltet.
Aber woher kam dann die Idee, aus dieser ja, sehr großen Skulptur, also die als Antenne zu verwenden, das finde ich auch eine sehr schöne Idee, dann wirklich auf so eine mobile Art und Weise sozusagen umzusteigen? Weil die Lichtschwertskulptur kann man leider schwer versetzen und mitnehmen und einstecken, während ja die Antennen Resonating Sculpture 2 oder sind ja sehr, wirklich sehr leicht und fragil und man kann sie auch relativ leicht aufhängen, befestigen.
Also im Prinzip haben Sie den Hauptgrund eh schon genannt. Zum einen war es einfach so, oder ist es so, ich arbeite sehr gern mit schon Vorhandenem. Ja? Das heißt, die Skulptur existiert und ihr eine weitere Nutzung zu geben, habe ich einfach extrem schön gefunden. Ja, da finde ich immer wieder sehr schön. Und das kam aus einer anderen Serie auch noch, die ich davor gemacht habe, die heißt Playing the Building, wo ich überhaupt einfach damit Musik und Klang erzeugt habe, welche Metallteile es an Gebäuden gibt und da irgendwie einfach so Kontaktmikrofone angebracht habe und das zum Schwingen gebracht habe und dadurch das, wie diese Gebäude klingen oder klingen können, zu meinem Material gemacht habe. Und in diese Weiterentwicklung der Antennen, so wie ich sie jetzt verwende, mit den Resonating Sculptures, war halt wirklich tatsächlich was Mobiles zu haben und was zu haben, was ich selbst wirklich einfach mitnehmen kann, was sich eben quasi überall aufbauen lässt und was halt auch immer, weil es halt tatsächlich immer damit spielt und arbeitet, welche elektromagnetischen Felder und Frequenzen ich gerade in dem Moment aufnehmen, also empfangen kann, das halt logischerweise auch jeder Ort seine eigene Klangqualität mitbringt. Also es gibt sowas wie ein Grundsetting, von dem ich weiß, wie es klingen wird oder vermute, dass ich weiß, wie es klingen wird. Und dann gibt es aber immer auch diesen einen Teil, wo ich die Kontrolle abgebe und beziehungsweise die Kontrolle einfach gar nicht habe, weil ich einfach nie wissen kann, wie ein Raum klingt, wie das passieren wird. Das ist auch ganz unterschiedlich. Oft ist es so, ich baue was auf, am Vormittag ist die elektromagnetische Situation anders als dann am Abend beim Spielen. Also kann es auch durchaus passieren, dass beim Soundcheck völlig andere Dinge passieren als beim Konzert selber dann.
Und hier im Hörspielstudio gibt es ja eine spezielle Frequenz, die im Vordergrund ist, oder ist alles eh ganz normal und so wie immer? Oder gibt es irgendwas was Spezielles, was Ihnen aufgefallen ist?
Also es gibt schon, klar, das, also sozusagen das, ich sage mal, der Grundklang war für mich vorhersehbar. Und ich kann in dieser Software, die ich verwende, die heißt Quisk, ist eine freie Software, kann ich einerseits sehen, was aktuell gerade an elektromagnetischen Strahlungen und Schwingungen irgendwie vorhanden ist. Und ich sehe auch, wenn es, das schaut ein bisschen aus wie so ein Herzschlag oder so, kann man sich das vorstellen, so eine kleine Linie, die sich die ganze Zeit bewegt und ein bisschen unruhig ist. Und wenn es irgendwo ein Signal gibt, das ein bisschen stärker ist, dann macht es einen Ausschlag. Das macht so wie so einen Peak, nennt man das. Und dann kann ich schon optisch erkennen, da tut sich was. Und da entstehen natürlich dann auch Klänge, die anders sind als dieses Grundrauschen jetzt, sage ich mal. Und es gibt tatsächlich da in verschiedenen Frequenzbereichen, habe ich schon irgendwie so meine Peaks gefunden, ja, die, mit denen ich mich dann ganz vorsichtig annähere, um mit denen gemeinsam zu kommunizieren und daraus meinen Klang zu generieren.
Und in welchen Frequenzbereichen ist das ungefähr circa? Kann man das sagen?
Ja,
sieht man das?
Ja, also im Moment, habe ich was bei 27 Kilohertz ungefähr, da tut sich was. Dann gibt es einen anderen Bereich, das dürfte eine Spiegelung sein, weil das ist quasi im Minusbereich. Dann gibt es noch eine andere, Moment, muss ich schauen, das liegt so bei 30 Kilohertz und da müsste ich noch nachschauen in anderen Modulationsformen vielleicht.
Ja, aber ich finde das ja sehr interessant und ich bin auch sehr froh, dass etwas empfangen werden kann, weil man weiß ja nie, dass die Räume sind doch sehr gut abgedichtet. Mhm. Ja, dann danke Rini Hofmüller für das Gespräch und dann bitte um das zweite Set von Resonating Sculpture 2.
Gut, vielen Dank und viel Spaß.
Resonating Sculpture 2 von der in Graz lebenden Künstlerin Reni Hofmüller, die auch die künstlerische Leitung des ESC Medienkunstlabor in Graz verantwortet. Die heutige Kunstradiosendung kam live aus dem Hörspielstudio im ORF-Funkhaus Wien. Nachhören können Sie die heutige Sendung 7 Tage lang auf oe1.orf.at und auf kunstradio.at. Martin Leitner und Jakob Jedletsberger für die heutige Live-Technik sowie Elisabeth Zimmermann verabschieden sich am Mikrofon und wünschen noch eine gute Nacht mit Ö1.